Podcast Homo Faber, eine Intervention zur Therapie.
Guten Tag, Herr Faber.
Guten Tag.
Sie sind am 27. Juli 1957 aufgrund eines Nervenzusammenbruchs in der Umkleidekabine eines Einkaufszentrums in unsere Klinik eingeliefert worden. Zur persönlichen Vorbereitung auf dieses Gespräch wurden Sie gebeten, die Geschehnisse, die Sie vor Ihrem Nervenzusammenbruch erlebt haben, aufzuschreiben. Dabei sollten Sie insbesondere auf Ihre Emotionen und Empfindungen in den genannten Situationen eingehen. Wir haben Ihren Bericht mit Sorgfalt gelesen, wobei uns mehrere Dinge aufgefallen sind, die wir gerne näher in diesem Vorgespräch der Therapie mit Ihnen besprechen würden. Können Sie das soweit bestätigen?
Das ist doch alles Zeitverschwendung. Ich hatte keinen Nervenzusammenbruch. Ich hatte einfach wenig gegessen und bekam Kopfschmerzen von diesem flackernden Licht der Lampe in der Umkleidekabine. Das ist alles.
Das mag ja sein, Herr Faber. In Ihrem Bericht schilderten Sie aber einige Ereignisse, wie Ihren plötzlichen Schweißausbruch auf der Flughafentoilette in Texas, die auf eine posttraumatische Belastungsstörung hinweisen. Die müssen wir hier nachgehen, denn vorher können wir sie nicht gehen lassen. Es wäre also einfacher für uns alle, wenn Sie versuchen, sich auf die Therapie einzulassen.
Mein Gott, Ihre Annahmen sind doch völlig überzogen, hysterisch. Aber wenn Sie mich vorher nicht gehen lassen, will ich das Ganze hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Also fangen Sie schon an.
Herr Faber, auf uns wirkt es so, als hätten Sie versucht, Ihre Erlebnisse sehr sachlich darzustellen. Manchmal wirkt es sogar fast so, als versuchten Sie, sich auf diese Weise zu rechtfertigen. Dann wiederum scheint es, als kämen Sie mit den Geschehnissen nicht klar. Sie schildern die Ereignisse völlig durcheinander, verwenden umgangssprachliche Begriffe und betonen immer wieder Ihre Unschuld.
Sie wirken in Ihrem Schreiben recht unsicher. So als ob Sie selbst Ihrem eigenen Bericht keinen Glauben schenken könnten. Immer wieder versuchen Sie durch exakte Beschreibungen von zum Beispiel meteorologischen Verhältnissen Ihre Sachlichkeit aufrechtzuerhalten, wobei Sie nur von Ihrem allgemeinen Unwohlsein in Flugzeugen, einer Emotion, ablenken wollen.
Wir wollen Ihnen hier keine Lügen unterstellen und wir glauben auch nicht, dass Sie die Tatsachen mit Absicht verdreht haben. Wir denken viel eher, dass Sie sich selbst das ganze Ausmaß der Ereignisse noch nicht eingestehen können. Sie manipulieren sich selbst. Sie erzählen sehr unzuverlässig.
Oft kann man ihnen keinen Glauben schenken, denn ihre Reaktionen passen nicht zu ihren Schilderungen und dem Bild, das sie von sich vermitteln wollen. Sie schreiben beispielsweise darüber, dass sie vor dem Fliegen keine Angst hätten, wirken dabei aber extrem nervös. Sie beschreiben jedes technische Detail des Flugzeugs. Das macht auf uns nicht den Eindruck, als wären sie während des Fluges so entspannt gewesen, wie sie es schildern. Dann der Schweißausbruch auf der Flughafentoilette und der völlige Nervenzusammenbruch während des Absturzes. Es scheint, als würden sie sich in Stresssituationen versuchen, an die technischen Details, die ihnen bekannt sind, zu klammern. So als ob Technik eine Art beruhigende Wirkung auf sie hätte.
Das kann man alles doch gar nicht verallgemeinern. Ich habe diesen Bericht erst Monate später verfasst, obschon ich mich nicht mehr richtig an alles erinnerte. Nur mit Hilfe meiner Kameraaufnahmen war es mir möglich, den Zeitverlauf zu rekonstruieren.
Ihre Kamera, Herr Faber, scheint sehr wichtig für Sie zu sein. Sie schrieben, Ihre ehemalige Lebenspartnerin Johanna Pieper hätte mit Ihnen über die Weltlosigkeit des Technikers gesprochen. Dabei verwiesen Sie immer wieder darauf, dass Sie nicht nachvollziehen könnten, wie sie das meinte. Sie schieben oft Ihre Kamera zwischen sich und die Wirklichkeit. Sie nehmen die Wirklichkeit nicht als Ihre Wirklichkeit bzw. Ihre aktuelle Lebensgegenwart wahr. Sie versuchen sie quasi mit Hilfe der Kamera durch einen technischen Filter zu sehen. Sie ersetzen das bewusste Erleben einer Situation durch den Ihnen bekannten technischen Vorgang des Filmens, gerade in Stresssituationen, wie der, als Sie Ihren Freund Joachim tot auffanden, scheint es, als wollten Sie sich durch die Kamera vor der Realität schützen. Sie sagten, Sie filmten ihn zwecks Anschaulichkeit. Doch als Sie die Aufnahmen in Zürich wieder sahen, standen Sie ihm noch immer emotionslos und fremd gegenüber. Der Film konnte für Sie nicht die ganze Realität aufnehmen. Es fehlten der Gestank, die Wirklichkeit.
Ich schütze mich nicht durch die Kamera. Wenn ich mich schützen wollte, müsste ich ja Angst vor etwas haben. Da war nichts, vor dem man hätte Angst haben müssen. Das wäre unnötige Emotion, völlig irrational. Vielmehr fokussiere ich meinen Blick. Die Linse und der Zoom lassen mich die Dinge genauer sehen, so wie sie sind, real und korrekt.
Es mag ja sein, dass Sie durch die Kamera fokussierter sehen, aber Sie blenden auch aus. Sie können das Gesamtbild der Situation nicht erkennen und sie dadurch nicht realisieren und erleben, wie die Emotionen, die Gefühle oder das Verhalten ihrer Mitmenschen. Ist das deshalb vielleicht der Grund, weshalb sie nicht erkannten, dass Elisabeth ihre Tochter war? Weil sie ihren Blick auf die falschen Dinge fokussiert haben. weil sie es unbedingt anders sehen wollten, als es tatsächlich war?
Natürlich konnte ich es nicht sehen, beziehungsweise vielmehr gar nicht wissen. Ich dachte schließlich immer noch, dass es kein Kind gab. Und vor allem, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich von allen 2,5 Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, ausgerechnet in seine eigene Tochter verliebt? Sie geht gegen Null, ist völlig zu vernachlässigen. Es wäre doch paranoid, in jedem Mädchen im passenden Alter eine mögliche Tochter zu sehen, die es nach meinem Wissen nie hätte geben sollen. Eine absurde Vorstellung.
Damit haben Sie ja im Grunde recht. Jedoch wussten Sie nie ganz sicher, dass es Ihre Tochter tatsächlich nicht gibt. Sie können der Vergangenheit oder im allgemeinen Alltagssituationen nicht mit berechneten Wahrscheinlichkeiten begegnen. Eine geringe mathematische Wahrscheinlichkeit macht die Vergangenheit oder den Tod Ihrer Tochter nicht ungeschehen.
Herr Faber, waren Sie in Ihrem Leben vor dem Flugzeugabsturz schon mal in einer Extremsituation ausgesetzt? Eine Naturkatastrophe, ein Unfall oder ein anderes Erlebnis, das bei Ihnen rückwirkend ein Trauma ausgelöst haben könnte?
Sie wollen mir doch nicht im Ernst ein Trauma unterstellen. Wo soll ich mir so etwas denn bitte eingefangen haben?
Vielleicht etwas, das bereits in Ihrer Jugend geschehen ist und ganz tief sitzt. Möglicherweise ist Ihnen die Situation als solches nicht einmal mehr als so negativ in Erinnerung.
Ich habe nichts zu verheimlichen. Da gibt es nichts, was erwähnenswert wäre.
Sie schrieben in Ihrem Bericht von Ihrem ersten sexuellen Kontakt mit der Frau Ihres Mathematikprofessors. Sie sagten, Sie hätten es vergessen, wie Wasser, das man irgendwo im Durst getrunken hat. Das hört sich sehr danach an, als ob Sie es verdrängt hätten, um sich selber vor dem Erlebten zu schützen. Sie beschrieben Sie als eine Irre, eine Hündin. In Ihren Formulierungen liegt sehr viel Verabscheuung, Herr Faber.
Es würde viele Dinge in Ihrem Verhalten erklären. In einer Vergewaltigung erlebt das Opfer einen enormen Macht- und Kontrollverlust. Ihnen ist Kontrolle sehr wichtig, Herr Faber. Sie brauchen sie, um Beständigkeit in Ihr Leben zu bringen. Ein traumatisches Erlebnis wie eine Vergewaltigung und einen damit verbundenen Kontrollverlust ließe auf eine posttraumatische Belastungsstörung schließen.
War dieser sexuelle Kontakt einvernehmlich, Herr Faber?
Man kann nicht sagen, dass ich diesen Kontakt gewollt hätte.
Danke, Herr Faber. Ich denke, soweit reicht es für heute. Sie haben in dieser Sitzung schon einen sehr großen Fortschritt gemacht und sich selber zugestanden, dass es in Ihrer Vergangenheit ein traumatisches Erlebnis gegeben hat. Der nächste Schritt wäre es, mit einer Therapie zu beginnen. Dafür bitten wir Sie, morgen um 10 Uhr im Raum 111 zu erscheinen. Auf Wiedersehen, Herr Faber.
Auf Wiedersehen.